Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr Schweizer Radio, Echo der Zeit. Ein Mann, ein Wort, ein Kursfeuerwerk. Der Chef der Europäischen Zentralbank will den Euro retten. Die Börsen sind begeistert. Aber wie lange? Eine Gruppe Roma, ein Acker, viel Aufregung. Der Besuch im Walliser Dorf, in dem Fahrende ein Feld besetzen. Ein Abgastest, ein HIV-Test und beides am selben Ort. Der Kampf gegen AIDS in Washington D.C. und...
Feed your eyes, mach deine Augen scharf, lern wieder schauen, oder? Und lern vielleicht dich auch wieder beschäftigen mit irgendetwas.
Das Plädoyer für einen sorgfältigen Blick auf das, was nahe liegt und keinen Bildschirm hat. Der Zeremonienmeister vom Thuner Musikclub Mokka in unserer Sommerserie. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fillinger. Wenn der Chef der Europäischen Zentralbank sagt, er wolle den Euro retten, klingt das nach einer Selbstverständlichkeit. Für die Börsen war es mehr. Sie haben begeistert auf diese Aussage von Mario Draghi reagiert. EU-Korrespondent Urs Broder.
Er sagte es in der üblichen dürren Zentralbankersprache. Innerhalb ihres Mandates ist die Europäische Zentralbank EZB bereit, alles zu tun, was nötig ist, um den Euro zu erhalten. So EZB-Chef Mario Draghi heute Morgen an einer Podiumsdiskussion in London. Und dann schob er unmissverständlich hinterher: Und glauben Sie mir, das wird reichen. Solche Sätze sagen Zentralbanker selten. Noch mehr beeindruckt hat die Finanzmärkte aber wohl, dass Draghi darauf hinwies, dass die gewöhnliche Geldpolitik der EZB derzeit verpufft wegen der hohen Zinsen, die manche Euro-Länder derzeit für frisches Geld bezahlen müssen, und dass insofern auch diese hohen Zinsen in den Bereich des Mandates der Europäischen Zentralbank fallen. Mit anderen Worten, Draghi lässt durchblicken, dass die EZB gegen die hohen Zinsen auf spanische oder italienische Staatsanleihen vorgehen könnte. Mit einem Aufkaufprogramm zum Beispiel. Die EZB hatte schon unter Draghis Vorgänger Trichet angefangen mit dem Kauf von Staatsanleihen. Unter Draghi stellte sie das Programm dann ein. Es war und ist EZB-intern nach wie vor umstritten. Erst kürzlich sagte der Chef der niederländischen Zentralbank, das Aufkaufprogramm sei im Tiefschlaf und werde es bleiben. Doch die Börsen feierten Draghis Bemerkungen. Fast alle Aktienmärkte machten einen Sprung nach oben. Und der Euro legte gegenüber dem Dollar um 2 Cent zu.
Was EZB-Chef Draghi bewirken kann und wo die Knackpunkte liegen, besprechen wir hier im Echo der Zeit nach den Nachrichten mit Konrad Muschk.
Bei der Basler Kantonalbank sind Kundengelder in Milliardenhöhe abgeflossen. Im ersten Halbjahr zogen Kunden insgesamt 2,7 Milliarden Franken ab. Die verwalteten Vermögen reduzierten sich um 8% auf rund 28 Milliarden Franken, wie die Bank mitteilt. Sie macht dafür vor allem institutionelle Kunden verantwortlich, die vermehrt Liquidität benötigten. Rund 200 Millionen Franken seien aber auch abgeflossen, weil sich die Bank von Kunden aus den USA getrennt habe. Drei große Schweizer Pharma- und Chemieunternehmen haben ihre Zwischenergebnisse bekannt gegeben. Beim Pharmakonzern Roche stieg der Umsatz im ersten Halbjahr 2012 um 4% auf 22,5 Milliarden Franken. Der Gewinn sank um 14% auf 4,4 Milliarden. Beim Agrochemiekonzern Syngenta stieg der Umsatz in den ersten 6 Monaten auf gut 8 Milliarden Dollar und der Gewinn erhöhte sich auf 1,5 Milliarden. Und auch beim Spezialchemiekonzern Clariant ging's aufwärts. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz auf 2 Milliarden Franken, der Gewinn auf 70 Millionen. In Italien haben die Justizbehörden Untersuchungen gegen den Schweizer Industriellen Thomas Schmidheini eingeleitet. Dabei geht es um italienische Arbeiter, die in Eternitwerken in der Schweiz gearbeitet hatten und später an Asbestvergiftungen starben, wie der Turiner Staatsanwalt erklärte. Im Februar waren der Bruder von Thomas Schmidheini, Stefan Schmidheini, und ein Mitangeklagter in Turin in erster Instanz zu je 16 Jahren Haft verurteilt worden. Beim Prozess ging es um asbestbedingte Todesfälle in Eternitfabriken in Italien. In China ist die Frau des ehemaligen Spitzenpolitikers Bo Xilai des Mordes angeklagt worden. Gu Kailai wird vorgeworfen, zusammen mit einem Hausangestellten einen britischen Geschäftsmann vergiftet zu haben. Das berichtet die amtliche chinesische Nachrichtenagentur. Chinas Justiz habe unwiderlegbare Beweise für die Schuld Gu Kailais. Ihr Mann Bo Xilai war Mitte März als Chef der Kommunistischen Partei in der Millionenstadt Chongqing entlassen worden. In den vergangenen 6 Monaten haben rund 550 Menschen aus Syrien in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt. Das sei zwar eine Zunahme von fast 85% verglichen mit der Vorjahresperiode, teilt das Bundesamt für Migration mit. Man rechne aber insgesamt nicht mit einem starken Anstieg. Laut Informationen der UNO sind bereits rund 150.000 Personen in die syrischen Nachbarländer geflohen. Inzwischen gehen in den syrischen Städten Damaskus und Aleppo die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Aufständischen mit unverminderter Härte weiter. Schweizerinnen und Schweizer haben letztes Jahr etwas weniger Wein getrunken, dafür ist ihr Bierkonsum leicht gestiegen. Das zeigt die Statistik der Eidgenössischen Alkoholverwaltung. Alle alkoholischen Getränke zusammengezählt konsumierte jede Schweizerin und jeder Schweizer 8,5 Liter reinen Alkohol. Vor 100 Jahren war der Konsum noch doppelt so hoch. Die internationale Polizeibehörde Interpol meldet einen Schlag gegen den weltweiten Schmuggel mit geschützten Tieren. Bei groß angelegten Razzien in 32 Ländern seien mehr als 8.700 Vögel, Reptilien und andere geschützte Tiere beschlagnahmt worden, teilt Interpol mit. Rund 4.000 Verdächtige seien festgenommen worden. Zudem seien Waffen, Munition und andere Geräte von Wilderern beschlagnahmt worden. Die Olympische Flamme erreicht nach einer Reise von fast 13.000 Kilometern langsam ihr Ziel. Einen Tag, bevor mit der Fackel das Feuer in der olympischen Schale entzündet wird, haben die Londoner heute Gelegenheit, sie vor den berühmtesten Sehenswürdigkeiten ihrer Stadt zu bejubeln. Stationen sind unter anderem die St. Paul's Kathedrale, der Regierungssitz an der Downing Street und natürlich der Buckingham Palast. Und damit sind wir bei den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.278 Punkten, plus 1,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.829 Punkten, plus 1,2%. Der Euro wird zu 1.2012 gehandelt, der Dollar zu 97,81 Rappen. Und das Wetter: am Freitag wird es meist sonnig und heiß, mit Temperaturen zwischen 30 und 34 Grad. Am Nachmittag und Abend gibt es besonders am Jura und an den Alpen Schauer und Gewitter.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Ein schwieriger Spagat, wie die Europäische Zentralbank Staatsanleihen kaufen könnte, obwohl ihre Statuten das verbieten. Eine schwierige Kombination, die Roma und die dicht besiedelte Schweiz. Eine ungewohnte Kombination, Washingtons Fahrzeugkontrolle macht auch AIDS-Tests.
People are still a little shy, there's still some stigma. So by putting it out there in the DMV, people are getting the idea that it's just normal.
So wollen wir Hemmschwellen abbauen, sagt der Doktor vom Gesundheitsamt. Und?
20 Köpfe, 20 Ideen.
Heute mit einem, der Musik aus aller Welt nach Thun holt und von einer lokaleren Welt träumt. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, unter drs.ch. Er und seine Notenbank würden alles tun, um den Euro zu retten, sagte der Chef der Europäischen Zentralbank Mario Draghi an einer Podiumsdiskussion in London. Die europäischen Staats- und Regierungschefs sagen das schon lange, aber im Gegensatz zu ihren Aussagen haben Draghis Worte heute die Aktienmärkte auf eine Bergfahrt geschickt und den Kurs des Euros nach oben gedrückt. Urs Bruder in Brüssel, wieso haben Draghis Worte einen so viel größeren Effekt als jene der Staatschefs?
Ich glaube schlicht, weil seine EZB über das nötige Kleingeld verfügt, um diesen Worten auch schnelle Taten folgen zu lassen. Denn tatsächlich könnte ja eigentlich auch der Rettungsschirm der Staats- und Regierungschefs längst schon Staatsanleihen aufkaufen. Aber niemand kommt auf die Idee, das wirklich von ihm zu verlangen, weil alle wissen, er hat die nötigen Mittel dazu eigentlich nicht. Mit der EZB aber schaltet sich jetzt die einzige Institution ins Krisenmanagement ein, die die Finanzmärkte wirklich beeindruckt. Das ist die Zentralbank mit ihren potenziell unendlichen finanziellen Möglichkeiten.
Die EZB hat aber schon früher Staatsanleihen gekauft, ohne dass das sehr viel gebracht hat. Wieso reagieren die Börsen jetzt so euphorisch?
Ich vermute mal, weil Sie davon ausgehen, dass die EZB aus Fehlern lernen könnte. Denn als sie vor 2 Jahren mit dem Kauf von Staatsanleihen begann, da hat sie das ziemlich widerwillig getan. Und Draghis Vorgänger hat bei jeder Gelegenheit betont, man tue das nur in begrenztem Rahmen und nur vorübergehend. Kritiker halten das im Nachhinein für einen Fehler. Denn so kostet ein solches Programm viel Geld und nützt recht wenig. Wenn sie es wieder tun würde, dann müsste sie es entschieden tun. Zum Beispiel sagen, wir kaufen so lange alle Staatsanleihen, bis die Zinsen für Spanien und Italien wieder unter zum Beispiel 4% sinken. Also ungefähr so das tun, wie das die Schweizer Nationalbank getan hat, als sie ein Kursziel festlegte für den Franken gegenüber dem Euro. Wenn man das so glaubhaft tun würde, dann könnten die Zinsen sinken, ohne dass die EZB allzu viel intervenieren müsste in die Märkte.
Aber darf die EZB überhaupt wieder Staatsanleihen kaufen? Ihre Statuten verbieten ihr das ja eigentlich.
Ihre Statuten verbieten vor allem den direkten Ankauf von Staatsanleihen. Sie würde aber ja indirekt kaufen, also Anleihen kaufen, die bereits auf dem Markt sind. Das hat sie bereits getan, daran hat man sich gewöhnt. Ich glaube, das ist rechtlich nicht mehr bestritten. Wenn Draghi aber, wie ich das eben skizziert habe, ein Kursziel für die Renditen von Staatsanleihen verkünden würde, dann wäre das wohl tatsächlich juristisches Neuland.
Trotzdem, die Deutschen und andere Euro-Mitglieder aus dem Norden werden Widerstand leisten gegen so ein Ankaufprogramm der EZB. Wie will Draghi da weiterkommen?
Ich vermute, dass da Widerstand kommen könnte und ich sehe eigentlich 2 Möglichkeiten. Entweder geht Draghi inzwischen davon aus, dass er die deutschen oder niederländischen Mitglieder an der EZB-Spitze mit dem Hinweis auf die schiere Notwendigkeit, die Dringlichkeit der Lage von einem Aufkaufprogramm überzeugen kann, von einem entschiedenen Aufkaufprogramm überzeugen kann. Oder aber er hat etwas anderes im Sinn. Seine Ankündigung heute blieb ja doch recht vage. Ich kann mir auch vorstellen, dass er in Anführungszeichen nur vorschlagen will, den Euro-Rettungsschirm für den Aufkauf von Staatsanleihen fit zu machen, dem Euro-Rettungsschirm den Zugriff auf die Mittel der EZB zu erlauben. So nach dem Motto, wir, die Europäische Zentralbank, wir liefern das Geld und die Staats- und Regierungschefs, die den Euro-Rettungsschirm kontrollieren, die diktieren die Auflagen für das Land, dessen Anleihen aufgekauft würden.
Und würde dieses Schlaufen von Geld über den Europäischen Stabilitätsmechanismus, den Rettungsschirm, die rechtlichen Probleme wirklich lösen?
Ich denke, rechtlich wäre das zu machen und der Vorteil davon wäre, dass die politische Verantwortung für ein solches Aufkaufprogramm dann auch wieder dort wäre, wo sie eigentlich hingehört, bei den Politikern nämlich. Nur ist das aber auch zugleich der Haken an dieser Lösung. Denn der Rettungsschirm startet nur Programme, wenn diese Programme die große Mehrheit der Euro-Länder haben, wenn die große Mehrheit der Euro-Länder sich dafür aussprechen. Und in Deutschland zum Beispiel entscheidet das Parlament über jedes große Engagement des Rettungsschirmes. Der Zugriff auf die potenziell unerschöpflichen Ressourcen der Europäischen Zentralbank zur Euro-Rettung wäre dann also wieder politisiert. Und für die Märkte hieße das, der Zugriff wäre wieder unsicher, die Sache wieder instabil.
Einschätzungen aus Brüssel von EU-Korrespondent Urs Bruder. Hochzeit feiern im Wallis, das will eine Gruppe Roma und hat bereits 80 Wohnwagen im Dorf Colombey-Myra auf dem Feld eines Bauern parkiert. Ohne seine Einwilligung. Die Empörung im Dorf ist groß. Westschweiz-Korrespondent Thomas Guterson war im Wallis.
Auf dem Feld steht ein großes Festzelt und 80 Wohnwagen in allen Größen. Daneben die Autos, nicht selten ein Mercedes. Schmutzig ist es nicht auf den ersten Blick. Die Gemeinde hat einen Abfallcontainer aufgestellt, der benutzt wird. Doch dann ist auch schon Schluss mit dem ersten Augenschein. Ein 20-jähriger Roma kommt in seinem Auto dahergebraust und macht einem unmittelbar klar, dass man schleunigst verschwinden soll. Offenbar hat man hier schon schlechte Erfahrungen mit den Medien gemacht. Auch Bauer Paul Kunz geht nicht mehr auf sein Feld. Die Romas hätten ihn einfach überrumpelt, sagt er.
Ja, ich war am Sonntag war ich auswärts. Und als ich am Abend um 11 Uhr zurückkam, kamen die Romas zu mir, weil sie Licht sahen im Haus. Und haben gesagt, ja, wir sind hier auf dem Feld, wir entschuldigen uns, aber wir bleiben.
Nicht gerade zimperlich hätte er sie am liebsten mit Jauche wieder vertrieben.
Ja, Jauche. Mit der Jauche, das wäre das Vertreibungsmittel. Da hätten wir die Hochzeit gestört und da wären sie vielleicht gegangen. Aber vielleicht wäre es eskaliert. Ja.
Doch das ist Selbstjustiz. Die Polizei verbot Paul Kunz einzugreifen. Sie will die Sache lieber abwarten, nicht eskalieren lassen. An der benachbarten Tankstelle gibt Rodriguez Sanchez ruhig und gelassen Antwort. Er ist der Pastor dieser Roma-Familien und lebt ebenfalls in einem der Wohnwagen. Was sagt er zur Klage des Bauern, dass die Roma ihn überrumpelt hätten?
C'est nous tout le temps on va demander des places, ils nous donnent pas. Ils nous donnent pas, c'est pas qu'on fait les choses par force, parce que nous on se met sur les places et on attend tout le temps le paysan, la police pour discuter, pour causer avec lui, pour trouver toujours un terrain d'attente.
Das müssten sie, denn wenn sie im Vornherein fragen würden, erhalten sie nie einen Standplatz. Deshalb würden sie Fakten schaffen und im Nachhinein verhandeln. Doch warum nehmen sie keinen offiziellen Standplatz?
On a mis une tente, c'est pour ça qu'on était en plusieurs. On avait pas suffisant d'une place pour faire cette mariage-là.
Sie hätten ein großes Festzelt dabei für die Hochzeit am Wochenende. Die offiziellen Standplätze seien zu klein dafür. Erwartet werden etwa 600 bis 800 Gäste aus ganz Europa. Eingeladen ist auch Bauer Kunz, doch der wird kaum an die Hochzeit auf seinem Feld kommen. Er hat Klage eingereicht, einerseits wegen Sachschadens, andererseits wegen Hausfriedensbruchs. Doch Hausfriedensbruch könne nicht geltend gemacht werden, sagt Markus Rieder von der Walliser Kantonspolizei.
Hausfriedensbruch kann man nicht einklagen, da das Feld ja nicht eingezäunt war. Und sobald ein Feld nicht eingezäunt ist, gilt es nicht als Hausfriedensbruch. Und auch im Weiteren die unmittelbare Behausung, das heißt also das Haus vom Bauern, befindet sich ja nicht in unmittelbarer Nähe von diesem Feld.
Und Sachschaden könne man erst dann feststellen, nachdem die Fahrenden weitergezogen sind. Doch Sachschaden werde es keinen geben, beteuert Roma-Pastor Sanchez.
Parce qu'on va nettoyer la place. Comme on a trouvé la place, on va la laisser propre. Parce qu'on veut laisser un bon témoignage de notre côté.
Bis Sonntagmittag sei alles aufgeräumt und sauber. Man wolle einen guten Eindruck hinterlassen, sagt Rodriguez Sanchez. Die Kantonspolizei hat aber schon einen Eindruck, die Familien auf dem Feld von Paul Kunz sind bekannt.
Also wir kennen diese Clanführer, diese Romas, und sie sind bereits mehrmals negativ in unserem Kanton in Erscheinung getreten.
Die Polizei zweifelt daran, dass es sich diesmal ändern wird. Immerhin, eine Art Standmiete oder Schadensersatz, je nach Sichtweise, wurde von den Roma bereits bezahlt, bestätigt Bauer Paul Kunz.
Die Polizei hat das Geld 5.500 Franken uns übermittelt. Wie es weitergeht, weiß ich noch nicht. Ich bin nicht zufrieden mit dem.
Paul Kunz will bis Sonntagmittag abwarten. Bis dahin soll die Hochzeit vorbei sein und bis dann läuft auch das Ultimatum für die Feldbenutzung.
Konflikte mit fahrenden Roma gibt es immer wieder. Meist geht es um Kriminalität oder um Standplätze. Experten warnen aber vor pauschalen Schuldzuweisungen. Monika Zumbrunn.
Es kommt immer wieder vor, dass Fahrende in großen Gruppen durch die Schweiz ziehen. Üblicherweise würden sie die Bauern zuerst fragen, bevor sie ihre Wohnwagen auf der grünen Wiese aufstellen, erklärt Thomas Huanker, Zürcher Historiker und Fahrender-Spezialist.
Ich kenne ja den Fall, dass die Roma fragen, dass dann vielleicht mehr Leute kommen, als der Bauer mit seiner Wiese gedacht hat. Das ist schon vorgekommen. Oder dass der Platz nachher halt so aussieht wie nach einem Open Air oder nach einer Street Parade. Solche Differenzen gab es ab und zu. Aber dass jemand einfach kommt und nicht fragt, das würde ich als Ausnahme bezeichnen.
Die gleichen Erfahrungen macht Angela Mattli. Die Roma-Expertin bei der Gesellschaft für bedrohte Völker ärgert sich deshalb über die Landbesetzung der Roma im Wallis, allerdings auf grundsätzliche Art.
Es kommt grundsätzlich nicht gut an, wenn Leute ungefragt Eigentum besetzen. Es ist eigentlich egal, ob es Roma oder Schweizerinnen sind. Ich glaube, das ist der Fakt, den die Leute grundsätzlich stört.
Seien Fahrende wie Roma in solche Eskalationen involviert, schüre dies aber negative Emotionen gegenüber dieser Minderheit.
Weil das ist ein Bild, das Grundängste wachruft. Das sind Leute, die aus dem Ausland, sagen wir, einwandern und nicht aus der Schweiz stammen und dann noch den Anspruch haben, eine Wiese zu besetzen. Ich glaube, da haben wir viele Ängste, die da zusammenprallen.
Vor diesen Ängsten der sesshaften Bevölkerung fürchtet sich Bruno Huber, Vizepräsident der Ratgenossenschaft der Landstrasse, der Dachgesellschaft der Jenischen der Schweiz.
Es gibt da keinen Unterschied zwischen Schweizer Fahrenden und Roma oder Sinti. Man wird einfach als Zigeuner dargestellt und da heißt einfach im Allgemeinen, es gibt eine Sauerei auf dem Platz oder so.
Die Gefahr besteht, dass die illegale Landbesetzung durch die Roma im Wallis Vorurteile gegenüber allen Fahrenden schürt. Umso mehr, da einige Roma-Gruppen immer wieder negativ in die Schlagzeilen geraten, mit Kriminalbanden, bettelnden Kindern oder Prostitution. Geht es um Ärger bei den Standplätzen für die Wohnwagen von Fahrenden, empfiehlt Angela Mattli von der Gesellschaft für bedrohte Völker eine Vermittlung, noch bevor die Situation eskaliert.
Ganz wichtig bei dieser Situation ist, dass man von Anfang an eine Mediation macht, also jemanden dazu holt, der wirklich auf interkulturelle Konflikte spezialisiert ist. Und da gibt es auch Romas in der Schweiz, die das anbieten, dass man so eine Fachperson dazu holt und dann auch mal schaut, wie kann die Situation geklärt werden.
In der Schweiz hat es allerdings zu wenig Standplätze. Laut der Radgenossenschaft der Landstrasse fehlen 60 bis 80 in den Kantonen. Heute stünden nur rund 30 Standplätze zur Verfügung. Und diese sind meistens zu klein, gerade für große fahrende Gruppen wie die Roma.
Inlandredaktorin Monika Zumbrunn. Es ist 20 nach 6, Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio. Hier geht es weiter mit unorthodoxen Ideen für den Kampf gegen AIDS und den Ideen eines Unorthodoxen aus Thun. Washington ist nicht nur der Ort, an dem dieser Tage 20.000 Experten über Strategien gegen HIV/AIDS diskutieren. Washington ist auch ein Ort, der von der Krankheit so stark betroffen ist wie nur wenige in den USA. Die lokalen Behörden haben in Sachen AIDS-Bekämpfung lange geschlafen, doch inzwischen sind sie aufgewacht und haben zum Teil innovative Projekte entwickelt. Beat Zoltemann hat eines davon besucht.
My name is Stephanie and this is just a reminder. Today we're offering free HIV health screens.
Stephanie von einer AIDS-Hilfeorganisation steht inmitten der Stühle, auf denen die Besucher der Motorfahrzeugkontrolle warten, bis sie von einer Computerstimme zum Schalter gerufen werden. Hier wirbt Stephanie für einen gratis AIDS-Test. Bloß ein Abstrich, es tut nicht weh, es spritzt kein Blut. Wir sind im Südosten Washingtons, fern vom politischen Machtzentrum mit seiner monumentalen Kulisse. Hier ist Washington arm, hier leben hauptsächlich Schwarze. Ihnen fehlen oft die Mittel und die Möglichkeiten, sich medizinisch betreuen zu lassen. Doch zur Motorfahrzeugkontrolle müssen alle gehen. Deshalb die Idee, Abgastest fürs Auto und zugleich AIDS-Test für die Autofahrer.
Thank you. Is anyone else interested in getting tested?
Einer dieser Autofahrer, der den Test machen lässt, sitzt in einem weißen T-Shirt und mit einer Trainerhose in einem separaten Raum. Er ist 25 Jahre alt und wohlbeleibt.
I came to turn in some tags and I said, fuck it, why not? Just go in and take the test.
Ich wollte eigentlich einige Nummernschilder zurückbringen, sagt er. Da habe ich mir gesagt, ja, wenn ich schon hier bin, kann ich mich ja auch gleich auf HIV testen lassen. Es sei wichtig zu wissen, ob man infiziert sei. Sonst würde er mit seiner Krankheit ja die ganze Welt töten. Der Test ist schnell gemacht. Der junge Mann muss mit einem Plastikstäbchen über die Backenwände streichen. Fertig. Fast wie beim Zähneputzen. Angela Wood leitet das Projekt. Es sei einzigartig und sehr populär. Man habe vor bald 2 Jahren begonnen und seither 9000 Tests gemacht, 40 bis 50 pro Tag, sagt sie. In DC sind fast 3% der Menschen angesteckt, eine der höchsten Raten des Landes, 4-mal so hoch wie im nationalen Schnitt. Von den schwarzen Männern in DC sind sogar über 6% HIV-positiv. Es sind Zahlen, die an gewisse Entwicklungsländer erinnern. Tests seien da zentral, sagt Gregory Pappas, Vizeleiter des Gesundheitsamts in Washington, D.C.
20% of people who are HIV positive don't even know it.
20% der Infizierten wüssten nicht, dass sie sich mit der Krankheit angesteckt hätten. Wer es aber wisse, ändere sein Sexualverhalten und man könne rechtzeitig mit der Therapie beginnen.
Testing cuts two directions. It helps us on prevention and it helps us on treatment.
Erste Erfolge seien sichtbar, sagt Gregory Pappas. Die Zahl der AIDS-Tests hat in jüngster Zeit in DC deutlich zugelegt. Und dank weiterer innovativer Projekte ist die Zahl der Neuansteckungen zurückgegangen. Seit 2010 ist kein Kind einer HIV-infizierten Mutter mehr mit dem Virus zur Welt gekommen. Der junge Mann, der vor ein paar Minuten seinen AIDS-Test gemacht hat, sitzt im Wartsaal der Motorfahrzeugkontrolle. Er sei am Chillen, am Entspannen, sagt er, und warte auf die Testergebnisse.
I'm chilling. I'm just chilling, waiting on the results to come back.
Als er das Ergebnis bekommt, will er nichts mehr ins Mikrofon sagen. Doch das breite Grinsen lässt vermuten, der Test war negativ. Alles okay also.
Aus Washington, Beat Zoltemann. 20 Köpfe, 20 Ideen, die gibt's in unserer Sommerserie. Heute heißt der Kopf Beat Anlecker. Der 54-Jährige, besser bekannt als MC Anlecker, führt seit über 20 Jahren den Thuner Musikclub Café Bar Mokka. Seine Maxime ist mehr Verbindlichkeit, mehr Verantwortungsbewusstsein. Und sie gilt auch für MC Anlikers eigene Welt.
Ich tue dann noch einen Morgen durch den Mond machen. Ja. Und tue dann noch die Decke rauf, über dem Dings und noch bei dem Soße.
Und dann liegt es direkt in den Mischpunkt vor.
Nein, es ist ein bisschen rüber.
Rüber, ja.
Weißt du, der zum Schwan.
Ah, ja.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe eine grosse Figur da. Er ist physisch gross, er ist 125 Kilo fast schwer, oder? Er ist natürlich Body Mass Index schwer drüber. Aber er ist Vatergrad, meine Damen und Herren, MC Anlikers live on stage. Wir sind in einer Dichtzone. Auch so ein Hurengeber im Moment. Eine Künstlergarderobe. Und es gilt als schönste Künstlergarderobe der Welt.
Todos nos vemos buscando bien o mal. Una salida en el cielo.
Das ist einfach ein Raum, der sich über die Jahre einfach voll gepappt hat. Wo eine Wandschaft ist heute ein Altar. Es hat irgendwie Buddhas drin, es hat Barbie-Figuren, es hat ganz viele Stoffblumen, es hat Spiegel, die umgrenzt sind mit Rosengirlanden, es hat Studierende Garfields, es hat Space Shuttle, Raumschiff, es hat Fische, die fliegen, es hat jene Gitarren, die man spielen kann. Ganz viele Plakatkleber von Künstlern, die hier über all die Jahre auftreten. Es hängen Schilder von Tilly ab, die sich im Wind drehen. Die heissen Kinderbefreiungsfront oder Kultur ist ein dünner Lack, der sich durch Alkohol leicht auflöst. Also wie Seite vom Leben. Riesig, oder? Band und Technik, das ist das eine, das bringt man immer her. Wichtig ist das andere. Wie sieht es aus, wenn der Konsument kommt? Es muss einfach Mokka-like aussehen. Wenn wir rausgehen, es muss einfach Mokka sein. Man muss herkommen und man muss einfach wissen, das ist Mokka. Wir haben einen Blumenstrauß auf dem RWC und das ist eigentlich so ein Grabmesser auch von der Gesellschaft. Das WC, das RWC, ist eigentlich eine Kriegszone. Ja, das ist ein Vorort von Damaskus, eine Art. Das ist ein Bürgerkrieg. Und der kann jeden irgendwie den Anger fertig machen, wenn er will. Also, das ist eigentlich erstaunlich, dass der Blumenstrauß ist jetzt, ich würde sagen, 20 Jahre in diesem WC immer einer. Und in diesen 20 Jahren ist er vielleicht viermal geschreddert worden von Konsumenten. Und sonst nie. Der Mensch, der geht hier in Thun weg und kann nach 10 Jahren zurückkommen und kann einen Ort her, wo zwar er niemand mehr kennt, was schon anders ist und so, aber er kennt noch den Alten. Der Emsi, der kennt ihn noch. Das ist auch manchmal schon noch gut, oder, für die Leute. Ja.
Ich bin ein alter Soldat auf diesem Posten, in der Mitte zwischen ihnen und hier.
MC Anlikers. Ja, das ist schon Logo, I'm the Boss. Das ist schon so. Weil es eine Diktatur ist und eine humane Diktatur ist, hat es natürlich einfach auch den Vorteil, dass es einfach geradlinig ist. Also ich empfinde das schon so. Ich bin ein hure sturer Sieg. Und mich kann man nicht einfach so. Ich habe keinen Red Bull-Bub bekommen und sagen, ich mache jetzt eine Red Bull-Party. Das gibt es einfach nicht. Es gibt keinen Red Bull. Der erste Red Bull-Dealer, der illegal das Red Bull von Österreich gebracht hat, habe ich eigenhändig im Kragen zum Tempo ausgeschossen vor 18 Jahren. Oder? Und für mich ist einfach so Zeug wahnsinnig wichtig. Wir haben heute so eine extrem unbewusste Phase getroffen. Wir befinden uns mitten in einer absoluten Katastrophe. Wirtschaftlich. Absolut. Wir sind im Umbruch. Das wird nicht wahrgenommen. Die Leute putzen sich zu mit irgendwelchem Zuckerwasser, mit irgendetwas, die auch einstogeln. Planlos durch das Zeug, sagen so Sachen ins Handy wie: Los, wo bist du? Aha, da vorne, ich sehe dich nicht. Aha, mal jetzt sehe dich auch, ein bisschen näher. Oder, meine, wo ist da der Inhalt? Wo ist da der Inhalt? Also, feed your eyes, mach deine Augen scharf, lehr wieder schauen, oder? Und lehr vielleicht dich auch wieder beschäftigen mit irgendetwas. Was ich mir immer vorstelle, wäre mal der Mobile Crash. Mal einfach Ram, oder? Mal geistige Talibans und dann mal das ganze Handynetz einfach mal ein paar Stunden frei, paff, weg. Dann würden die Leute mal wieder dermassen auf die Welt kommen. Was ich auch möchte, wäre einfach eine moralische, eine ethische Haftbarkeit für Produkte. Also man müsste die Produktehaftung einführen, ganz klar. Man muss sich sagen, ha, Moment mal, die produzieren Zuckerwasser. Das einzige Zuckerwasser, die geben dem Menschen so viel Zucker. Die Auswirkungen wird sein, der wird zuckerkrank. Kostet viel Geld. Also das schadet unser Gemeindewohl, oder? Produktehaftung einführen, das fände ich ganz eine gute Geschichte. Meine Idee wäre, wir müssten wieder zurück auf die kleinen Zellen. Das, was wir hier machen, das ist eine überschaubare Zelle. Das hat eine Wirkung in der Gesellschaft. Wir müssen human handeln, wir müssen human denken. Man dürfte einfach ganz viele Sachen nicht mehr produzieren. Man müsste wirklich, ein Staat müsste den Mut haben, Werbung zu verbieten für zu viel Zucker, Werbung für all den Nonsens. Man müsste die Telekommunikationsmodelle radikal einfach zu Boden fahren, oder? Also das geht nicht und die Banken sowieso. Wir sollten einfach wieder zurückkommen und uns besinnen auf das, was wir wirklich können und das, was wir sind. Und zum Beispiel halt auch unsere grosse Chance, die Natur, die wir da geschenkt haben, bekommen, die wahnsinnige Natur, dass wir dort einfach auch wieder mehr Sorge haben und dass wir effektiv halt auch wieder eine Zufriedenheit bekommen. Die Schweiz ist ein extrem unzufriedenes Land. Es hat extrem viele unzufriedene Menschen, weil wir auch nach etwas streben, was wir vielleicht gar nicht erreichen können, weil wir halt einfach falsche Vorbilder haben. Der Einzelne kann einfach wieder das Gespräch suchen mit seinem Gegenüber, kann irgendwie schauen, wie vielleicht, bevor er das Handy nimmt und sagt, du lass uns da jetzt vor der Tür, vielleicht schauen, ob die Türfall nicht wirklich einfach betätigbar ist und die Türen wären nämlich offen, oder? Das wäre so etwas eigentlich relativ einfach, so er sich halt auch vermehrt verweigern.
Und jeder will ein Held sein und irgendeine Heldentat vollbringen. So auch ich, natürlich, ich will der dich hier herausholt sein.
Das Gehen und Nehmen ist, glaube ich, natürlich auch etwas vom Elementarsten, also etwas vom Zentralsten. Das Verhältnis, wenn man über Visionen redet, Gehen und Nehmen in einem Einklang haben. Heute ist natürlich Nehmen ist ja konsumieren, ist einfach Nehmen. Das ist natürlich auch falsch. Gehen, man muss können. Ich bin ein realistischer Optimist. Ja, also letztendlich, mal, ich bin schon ein Optimist, weil ich vertraue ja meinen Kräften. Ich vertraue meinen Kräften, das kommt schon gut. Weil das Ende ergibt ja immer wieder Perspektiven. Alles, was man macht, führt einen wieder an einen Ort her.
Die Idee von Beat Anlika alias MC Anlika, Kopf, Herz und Hand des Musikclubs Mokka in Thun. Er hat selbst übrigens kein Handy. Das war der zweitletzte Beitrag unserer Sommerserie 20 Köpfe, 20 Ideen, zu finden auch auf dem Internet unter drs.ch. Und das war das Echo der Zeit, verantwortlich Isabel Jacobi. Für die Nachrichten Eva Gameter, am Mikrofon Roman Fehlinger.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.